Und wir machen jetzt weiter mit dem Begriff der Arbeit. Da das relativ abstrakt klingt, wollen wir erstmal eine kleine Einführung machen. 2017 hat Daniel mit Felix von den Freunden und Freundinnen der Klassenlosen Gesellschaft über den Begriff der Arbeit gesprochen. Und da ist ein ganz interessantes Gespräch bei rausgekommen, wo es einerseits um die Genese von Arbeit geht, über Arbeitslosigkeit und die Zukunft der Arbeit. Freut euch mit uns auf ein aufschlussreiches und spannendes Gespräch. Bis gleich.
Felix von der Freundinnen und Freunden der Klassenlosen Gesellschaft, von der Zeitschrift Kosmopolit. Und wir wollen uns unterhalten maßgeblich über Fragen der Beschäftigung. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben und ich würde einfach anfangen, die zu fragen.
Gut.
Alright. Am Anfang vor allem die Frage Arbeitslosigkeit als Phänomen. Wie ist das historisch gesehen? Ab wann kann man überhaupt davon sprechen? Und wie sah es davor aus? Gab es das schon immer?
Gut, also wenn wir jetzt nicht bis zu Adam und Eva zurückgehen wollen, was im Rahmen dieses Gesprächs etwas vermessen wäre, sondern vielleicht uns überlegen, wie das in den Gesellschaften vor der Entstehung des europäischen Kapitalismus ausgesehen hat, würde ich sagen, es hat natürlich immer Leute gegeben, die irgendwie rausgefallen sind. Das war dann das Phänomen der Vagabunden, der Landstreicher, die sich, sei es durch Bettelei, teilweise auch durch das, was man heute als Kleinkriminalität vielleicht bezeichnen würde, irgendwie über Wasser halten mussten. Der große Unterschied zwischen diesen vorkapitalistischen Gesellschaften und dem modernen Kapitalismus besteht ja aber nicht zuletzt gerade darin, dass es das, was uns heute so selbstverständlich geworden ist, nämlich die Existenz eines Arbeitsmarktes, auf dem sich jede und jeder Einzelne irgendwie durchschlagen muss, ja in der Form gar nicht gegeben hat. Das waren bäuerliche Gesellschaften, die stark in familiären, verwandtschaftlichen Zusammenhängen sich über Wasser gehalten haben und wo im Zweifelsfall überflüssige Esser oder so mit durchgezogen wurden in diesen familiären, verwandtschaftlichen Zusammenhängen. Mhm. Das meine ich jetzt natürlich überhaupt nicht im Sinne einer Beschönigung dieser vormodernen Zustände, also die Enge dieser familiären Strukturen, die bittere Armut dieser bäuerlichen Gesellschaften ist selbstverständlich nichts, was man in irgendeiner Weise sich jetzt zurückwünscht. Das ist klar. Es geht mir nur darum, eben diesen Unterschied deutlich zu machen, dann zu einer modernen kapitalistischen Ökonomie. Und zugespitzt kann man eben sagen, dass eigentlich der moderne Kapitalismus geradezu mit einer Explosion von Massenarbeitslosigkeit beginnt. Das heißt, was passiert ist, dass eben zunächst mal Produktivitätssteigerungen auf dem Land stattfinden. Nicht so sehr in der Stadt, das kommt eigentlich erst später. Also die ganze Industrialisierung setzt später ein. Was zunächst passiert ist, dass die Landwirtschaft produktiver gemacht wird, was zum einen dann die Grundlage dafür bietet, dass überhaupt eine wachsende städtische Bevölkerung ernährt werden kann. Anders wäre das ja gar nicht möglich. Zum anderen eben auch bedeutet, dass Leute sozusagen freigesetzt werden, also überflüssig gemacht werden in diesen agrarischen Zusammenhängen und dann als neue eigentumslose Klasse, die dann in der sozialgeschichtlichen Literatur eben als Proletariat bezeichnet wird, irgendwo umherziehen und nach Möglichkeiten des Überlebens suchen. Mhm. Ja. Und es gibt also einen gewissen zeitlichen Gap zwischen dieser Freisetzung ländlicher Produzenten, ehemaliger Bauern und dann erst später einer einsetzenden Industrialisierung, die zumindest einen gewissen Teil dieser Leute dann absorbiert und in moderne Fabrikarbeiter verwandelt.
Okay. Oder
zunächst mal in Manufakturarbeiter.
Du sagst jetzt Freisetzung. Was genau heißt denn das?
Naja, Freisetzung heißt, dass sie vorher halt fest eingebunden waren in diese bäuerliche Welt, wo Marktbeziehungen, Geldbeziehungen schon irgendwo auch stattgefunden haben, aber eigentlich eher relativ randständig waren und sie dann freigesetzt werden, also sozusagen doppelt frei sind. Zum einen sind sie nicht mehr an irgendeinen Grundherren gebunden, sie sind nicht mehr an ein bestimmtes Stück Land gebunden, sondern sie sind frei, sich zu bewegen, in die großen entstehenden Städte zu ziehen. Sie sind aber auch frei in einem sehr unangenehmen Sinne, nämlich frei von eigenen Produktionsmitteln, frei von eigenen Mitteln, das Überleben zu sichern, in dem Falle frei von Land. Ja, das heißt, der Kapitalismus beginnt in gewisser Weise mit einem gewaltigen Enteignungsprozess, großer Teile dieser bäuerlichen Bevölkerung, deren Existenzgrundlage als Bauern zerstört wird. Das Land wird produktiver gemacht. Es entsteht die Figur des kapitalistischen Pächters, der ein ganz anderes Verhältnis zum Land hat, der bereits auf eine Gewinnmaximierung guckt, ja, und das Land effizienter bewirtschaftet. Also in England, ich weiß es nicht, 16., 17. Jahrhunderts gab es dieses geflügelte Wort im Volksmund, die Schafe fressen die Menschen. Was damit gemeint war, war, dass diese aufkommenden modernen kapitalistischen Pächter zur Schafzucht übergegangen sind, um Wolle zu produzieren für die entstehende Wollmanufakturen und eben dieses Weideland für die Schafe quasi den Menschen, die sich bislang da über Kartoffeln oder Rüben oder was auch immer halt ihr Überleben gesichert haben, damit verdrängen. Ja, sie also buchstäblich fressen in dem Sinne, dass das Land nicht mehr zur Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung steht. Und dann erst mit einer gewissen Verzögerung entstehen Manufakturen, modernes Gewerbe, Industrie, dass diese freigesetzten Leute, also nicht mehr in die bäuerliche Welt eingeschlossenen Menschen, dann als moderne Arbeitskräfte sozusagen absorbiert. Ich denke, wenn wir heute jetzt vom Hintergrund dieses Gipfels und einer globalen Beschäftigungskrise den Blick auf den gesamten Globus richten, ist es ungemein wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass dieser Prozess, den ich jetzt ganz, ganz vereinfacht skizziert habe, für die europäische Sozialgeschichte einer ist, der global gesehen bis in die Gegenwart reinreicht. Also in Indien beispielsweise ist es bis heute so, dass etwa die Hälfte der Arbeitsbevölkerung immer noch auf dem Land lebt, sich in einer landwirtschaftlichen Art und Weise davon eben lebt. Und es ist jetzt, denke ich, keine steile Prognose, sondern ziemlich sicher, dass auch dort dieser Prozess voranschreiten wird. Das heißt, wenn man jetzt die Prognose aufstellt, dass es in 20, 30 Jahren bei weitem nicht mehr die Hälfte der indischen Arbeitsbevölkerung sein wird, die sich in irgendeiner bäuerlichen Weise reproduziert, ist es, denke ich, ja ziemlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Und auch in China haben wir jetzt eben mit dieser ganzen sprunghaften chinesischen Entwicklung auch genau diese Entwicklung gesehen, dass ein Heer von Wanderarbeitern von circa 200 Millionen Leuten aus den Dörfern abgewandert ist in diese neuen Exportzonen an der Küste und dort eben in Weltmarktfabriken arbeitet. Mhm.
Also könnte man schon sagen, dass durch diese Freisetzung der arbeitenden Menschen auch erst die Entstehung der großen Industrien möglich gemacht wird.
Genau, die Voraussetzung schlechthin für das, was wir Kapitalismus nennen, ist, dass es eine eigentumslose Klasse gibt, die nicht selber kleine Handwerker sind, kleine Bauern sind, sondern die gezwungen sind, sich auf diesem Arbeitsmarkt anzubieten und bei irgendeinem Boss eingestellt zu werden, der sie halt profitabel für sich beschäftigt. Ich denke global, um nochmal auf das, um diesen für, aus unserer Sicht sehr, sehr entscheidenden Punkt zurückzukommen, global stellt sich eben die Frage, ob dieser Entwicklungsbogen in der europäischen Sozialgeschichte sich wiederholen kann. Ne? Also das, was jetzt nicht nur unter Linken, sondern auch von bürgerlichen Soziologen, bürgerlichen Ökonomen in den letzten Dekaden sehr ausführlich diskutiert wird, ist das Phänomen, dass es zwar diese erste Stufe durchaus gibt, also die Freisetzung der Landbevölkerung, eine ungeheure Verschiebung. Das heißt, in den letzten Dekaden sind diese Millionenstädte wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen auf der südlichen Halbkugel. Aber ein beträchtlicher Teil dieser Leute, eben anders als in der europäischen Sozialgeschichte, nicht in irgendwelche festen, geregelten Beschäftigungsverhältnisse mehr reinkommt, sondern dann eben in diesen berühmt-berüchtigten, wuchernden, ausufernden Slumgürteln lebt und sich in irgendeiner hochprekären, von viel Erfindungsreichtum und Überlebensnot geprägten Weise halt irgendwie über Wasser halten muss.
In Europa haben wir das ja eher nicht, also große Slums kennt man kaum. Und wir haben ja zumindest so in den 50er, 60er Jahren gibt es zumindest rückblickend die Idee, dass es sowas wie eine Vollbeschäftigung gegeben hätte. Also muss es in Europa eine ganz andere, also von der Industrialisierung, der großen Freisetzung dieser arbeitenden Menschen irgendeine Bewegung gegeben haben, die plötzlich dann doch alle irgendwie in Lohn und Brot gebracht hat. Ist das zutreffend? Ist das ein Märchen? Wie siehst du das? Und wie verhält sich das dann auch in Kontrast zu den zu anderen großen Städten, also die jetzt dann doch dieses Amts bilden? Und wieso ist das dort so und hier nicht? Das sind ein bisschen viele Fragen. Vielleicht erstmal zu der Vollbeschäftigung. Also wie Wie hat sich das bewegt? Von der großen Arbeitslosigkeit dahin?
Und ja. Also ich denke nicht, dass es ein Märchen ist, aber die Frage ist ja immer, was wird als Vollbeschäftigung definiert? Stellt sich natürlich die Frage eben von Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt. Fakt ist natürlich, dass es in den 50er, 60er Jahren enorme Wachstumsraten gab. Das war die Zeit des Wiederaufbaus. Und das verweist bereits auf ein grundsätzliches, eigentlich ziemlich irres Phänomen, durch das sich dieser moderne Kapitalismus auszeichnet, dass er eigentlich durch so einen ständigen Kreislauf Aufschwung, Boom, dann einer Überhitzung der Wirtschaft, wie es unter bürgerlichen Ökonomen heißt, immer mit Sicherheit wieder irgendwie in die nächste Krise reinrauscht. Ja. Das heißt, wenn wir über diese oft als goldene Jahrzehnte bezeichnete Periode in Westeuropa, aber auch Japan und den Vereinigten Staaten reden, muss man eben mitbedenken, was dem vorausgegangen ist, nämlich erstmal die bis dahin schwerste Krise überhaupt, die große Weltwirtschaftskrise ab 1929, die dann eben in Europa in Faschismus, Nationalsozialismus und den bis dahin eben größten und furchtbarsten Krieg der Menschheitsgeschichte gemündet ist. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil diese ganze Frage der Krisenanalyse ist eine unglaublich vertrackte, die wir vermutlich in diesem Gespräch nicht wirklich einigermaßen solide hinbekommen, aber ich denke, es reicht vielleicht, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass von der Entstehung des Kapitalismus an es diesen ewigen Kreislauf gegeben hat und dass diese ganze enorme Wachstumsphase nach 1945 zu sehen ist, sozusagen als etwas, was sich auf diesem unfassbaren Trümmerfeld erstmal als ein Wiederaufbau vollzieht. Weil diese Zeit oft auch verklärt wird im Rückblick, muss man, denke ich, mit im Kopf behalten, dass der Ausgangspunkt extrem niedrige Löhne waren. Ja, also es war natürlich eine völlig demoralisierte Bevölkerung nach dem Krieg. Es gab die Demobilisierung der großen Armeen nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle diese Leute brauchten Jobs. Und es war erstmal ein furchtbar niedriges Ausgangsniveau, was die Löhne angeht. Und sie konnten dann mit dem einsetzenden Wirtschaftswachstum allmählich steigen. Ja. Mhm. Man darf diesen Zusammenhang jetzt nicht auf den Kopf stellen. Also es gibt viele Linke, die immer sagen, weil die Nachfrage so wichtig ist, waren diese hohen steigenden Löhne eigentlich des Rätsels Lösung. Ja. Also der Kapitalismus war so stabil und so dynamisch in den 50er, 60er Jahren, weil es einen Ausbau des Sozialstaats gab, weil es wachsende Sozialleistungen gab, weil es wachsende Reallöhne gab. Das würden wir für völlig falsch halten. Wir würden sagen, es ist genau umgekehrt. Aufgrund der vorherigen schweren Krise, die den Boden bereitet hat für einen neuen Take-off, für einen neuen Aufschwung, gab es eine ungeheure dynamische Entwicklung des Kapitals. Und das hat es ermöglicht, dass für eine Weile die Löhne und das allgemeine Lebensniveau der arbeitenden Bevölkerung steigen konnte. Als es zu sehr gestiegen ist und die Arbeiter in einer Zeit annähernder Vollbeschäftigung mit ihren Forderungen etwas sozusagen aufmüpfiger geworden sind, war dieses Spiel auch schnell wieder vorbei und es setzt eben in den 70er Jahren eine ziemliche Rezession ein. Mhm. So, das wäre, denke ich, grob das dazu. Aber um das nochmal zu betonen, die Frage ist überhaupt, wie definiert man Vollbeschäftigung? Da stellt sich die Geschlechterfrage ganz massiv. Und interessant ist ja aus heutiger Sicht, wo es eine starke Mobilisierung von Frauen gibt für die Erwerbsarbeit, für die Lohnarbeit, damals ja der reale Mangel an industriellen Fachkräften nicht über eine Mobilisierung von Frauen behoben wurde, sondern bekanntermaßen durch eine immense Arbeitsmigration, also durch die Anwerbung von Leuten aus Italien, Portugal, Türkei, je nach Land unterschiedlich, die als sogenannte Gastarbeiter dann geholt wurden, also als billige Arbeitskräfte für die boomende Industrie in diesen sogenannten goldenen Jahrzehnten.
Okay, also im Grunde noch billiger.
Noch billiger, ja. Vermeintlich auch noch williger, ja, weil sie sozusagen frisch vom Land kamen, die anatolischen Bauern und so, das war ja so ein bisschen die Idee und das hat sich dann auch sehr schnell als falsch erwiesen, weil ja auch gerade diese migrantischen Arbeiter dann sehr militant waren und bei Streiks, auch wilden Streiks ohne gewerkschaftliche Einbettung, oft die Speerspitze dann gebildet haben in Westeuropa.
Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Ihr würdet sagen, es ist nicht die sich verbessernde Situation für die arbeitende Bevölkerung, es sind nicht die Sozialleistungen, die irgendwie eine gute Stimmung, ein Wachstum hervorgebracht haben, sondern es ist einfach die massive Vernichtung, die im Vorfeld stattgefunden hat von allem.
Genau. Und, genau. Ja.
Okay. Gut. Dann würde ich jetzt nochmal auf die wachsenden Wirtschaften kommen wollen, Denn wenn man sich die Statistiken anschaut, dann wachsen die Wirtschaften, zumindest in Europa, eigentlich gemessen am Bruttoinlandsprodukt stetig. Das ist für Deutschland immer noch der Fall. Seit 2008 ist es ein bisschen schwierig bei einigen anderen Ländern, aber es gibt schon eine ziemlich deutliche Tendenz nach oben. Wir haben uns die Frage gestellt, wie geht das zusammen, dass so eine Wirtschaft wächst und trotzdem offensichtlich große Rationalisierungen stattfinden, Leute aus der Beschäftigung gedrängt werden. Also wie ist der Zusammenhang? Müsste es nicht andersrum sein? Eine Wirtschaft wächst und alle kriegen Arbeit.
Ja, so stellen sich das vielleicht bürgerliche Ökonomen manchmal vor. Und es ist ja auch klar, dass es ohne dieses ominöse Wirtschaftswachstum, dann immer ausgedrückt in dieser reinen magischen Zahl des Bruttoinlandproduktes oder so, natürlich keine zunehmende Beschäftigung geben kann. Aber umgekehrt gilt der Zusammenhang eben nicht mit Notwendigkeit. Man muss erstmal, wenn man jetzt nochmal sich diese Nachkriegsgeschichte in Europa anguckt, feststellen, dass die also nach jedem Kriseneinbruch in der Erholungsphase dann das Wirtschaft schwächer ausgefallen ist. Also auch jetzt in den letzten 10, 20 Jahren wurden nie wieder diese Wachstumsraten erreicht, die es in den 50er, 60ern in dieser Sturm- und Drangphase der Rekonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, dass eben diese viel zitierte Vollbeschäftigung in den 70ern ausgelaufen ist und seitdem eben so eine Sockelarbeitslosigkeit in Westeuropa gebildet hat, die im Prinzip nie mehr verschwunden ist. Also ich meine, die Statistiker kaschieren das natürlich nach Möglichkeit und es gibt ein bisschen Versuche, staatlich gegenzusteuern. Aber es ist letzten Endes eine Dynamik, die Regierungen also auch viel weniger beeinflussen können, als oft unterstellt wird. Ja. Also gerade Linke meinen ja oft, dass der Staat über öffentliche Beschäftigungsprogramme und so weiter und so fort da irgendwie furchtbar die viel drehen könnte. Wir schätzen generell die Möglichkeiten staatlicher Steuerung da eher niedrig ein. Das heißt, alles, was der Staat tut, was er an Geld ausgibt und so, muss er immer abzweigen aus erstmal einer funktionierenden, dynamischen Privatökonomie. Und wenn die insgesamt erlahmt, wenn die Wachstumsraten schwächer werden, sind auch seine Möglichkeiten, dagegen zu steuern, recht begrenzt. Grundsätzlich zum Zusammenhang von Wachstum und Jobs. Es geistert seit, ich weiß nicht wann, also auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren, geistert so unter bürgerlichen Ökonomen dieser englische Begriff des Jobless Growth durch die Diskussion, also auf gut Deutsch Wachstum ohne ein entsprechendes Wachstum von Jobs. Ich denke, man kann das irgendwo radikal vereinfachen. Was sich in diesem Begriff, in diesem Phänomen ausdrückt, ist eine steigende Produktivität von Arbeit durch Maschinisierung, durch Automatisierung. Jetzt neuerdings gibt es ja so einen großen Hype um die nächste Welle von Robotern, die jetzt offenbar im Anrollen ist, insbesondere auch in China, worauf wir vermutlich noch zu sprechen kommen werden. Das bedeutet, dass dieses Wirtschaftswachstum, das man ja ohnehin jetzt nicht verherrlichen sollte, das nicht unbedingt eine wachsende Lebensqualität für die breite Masse der Bevölkerung bedeutet, aber eben, dass dieses heilige Wirtschaftswachstum, das sich in bestimmten Zahlen auf dem Papier ausdrückt, mit immer weniger Arbeitskraft erzeugt werden kann. Ja, es geht ja um den Output, also gemessen wird sozusagen, ne, irgendwie diese in Geld ausgedrückte Output, also die Wirtschaftsleistung, wie das dann immer so schön heißt. Und das muss keineswegs zwingend einhergehen mit einer entsprechenden Steigerung von Jobs. Das ist ja irgendwie klar. Also wenn die Arbeit produktiver wird durch Maschinen, kann eben ein wachsender Output erzeugt werden, ohne dass diese ganzen Jobs entstehen. Ein Land, das von seiner Bevölkerungsgröße her natürlich weltweit ungemein wichtig ist, für das dieser Zusammenhang offenbar gerade besonders stark gilt, dass es diese Entkopplung gibt zwischen BIP-Wachstum einerseits und Zunahme von Jobs, ist Indien. Also das ist ganz interessant, dass die jetzt ja auch nach dem Kriseneinbruch in der Weltwirtschaft 2008, 2009 auf dem Papier eigentlich Wachstumsraten haben, die weit über dem weltweiten Durchschnitt liegen. Ja, also 5, 6, 7%, das ist also viel mehr, als die Weltwirtschaft wächst. Und gleichzeitig verzweifeln die Ökonomen daran, weil sie immer sagen, ja, aber das setzt sich eigentlich überhaupt nicht darin um, dass sozusagen vernünftige Industriejobs, die in irgendeiner Weise vielleicht Tarifverträge haben, eine bestimmte sozialstaatliche Absicherung haben, tatsächlich nennenswert wachsen. Das ist eben dieses viel zitierte Jobless Growth. Und die Ökonomen stoßen eben auch auf die einfache Erklärung dafür, dass sie eben sagen, ja, also das sind oft Hightech-Industrien, ja, wo ungeheure Rationalisierungswellen eben anlaufen, wo du früher halt 5.000 Arbeiter in der Fabrik gebraucht hast und da brauchst du heute nur noch 2.000 und trotzdem produzieren die mehr. Ja. Und das ist, denke ich, wenn wir grundsätzlich über Kapitalismuskritik sprechen, sozusagen ein innerer Widerspruch, eine Paradoxie, wenn man so will, dass er diese ständige Steigerung von Produktivität ist sein Lebenselixier. Es hat schon immer Produktivitätssteigerungen in der Menschheitsgeschichte gefunden. Da wurde mal das Rad erfunden oder irgendwas anderes. Also es hat ja immer Erfindungen gegeben. Ja. Und so. Aber der Unterschied ist eben jetzt mit zum modernen Kapitalismus, dass es im modernen Kapitalismus mit Notwendigkeit ständig stattfinden muss. Ja, also jedes Unternehmen muss eben, um sich in der Konkurrenz zu behaupten, immer versuchen, möglichst effizient und produktiv zu sein. Das heißt, es gibt ständig Investitionen in neue Maschinerie, in Rationalisierung oder jetzt eben in diese Roboter. So, das ist einerseits genau das, was die ungeheure Dynamik ausmacht dieses Systems, aber wie wir jetzt nochmal global in den letzten Dekaden sehen, ist es eben auch ein ungeheurer Krisenherd. Das ist eben untrennbar von einer schwelenden Beschäftigungskrise, also von einem Phänomen, das eben riesige Zahlen von Menschen ihre bisherigen mehr oder weniger vorkapitalistischen Existenzgrundlagen als Bauern verloren haben und als Arbeitskraft nicht mehr gefragt sind. Und das ist erstmal ein Zustand, da werden sich jetzt auch auf diesem Gipfel die Staatenlenker der G20-Gruppe können sich da jetzt gerne den Kopf drüber zerbrechen. Wir würden tatsächlich behaupten, dass das sozusagen eingebaut ist, ja, in den innersten Motor dieser Wirtschaftsweise und da wenig dran zu drehen ist. Ja, und sich dann eben eher die Frage stellt, wie sich die Menschen gemeinsam diese Potenziale der Reichtumsproduktion aneignen könnten, sowas wie den Arbeitsmarkt abschaffen würden, die Lohnarbeit abschaffen müssten und stattdessen gemeinschaftlich über diese Mittel das Leben zu produzieren mit immer weniger Arbeit gemeinschaftlich verfügen müssten. Das wäre sozusagen der Ausblick, aber da bin ich jetzt schon vielleicht ein paar Fragen vorweggesprungen.
Wenn wir jetzt Industrien haben, die immer produktiver werden, immer automatisierter, dann bleibt es ja nicht aus, dass die ausgestoßenen Menschen sich irgendwie anders behelfen müssen. Das heißt, sie versuchen, in irgendwelche anderen Jobs zu kommen. Und ich glaube, in unserer Zeit ist der Term von so einer Dienstleistungsgesellschaft sehr groß geworden. Das fände ich interessant, wenn du dazu nochmal was sagen könntest. Also was hat es mit dieser Verwandlung auf sich? Und kann so eine Dienstleistungsgesellschaft eigentlich das auffangen, was dort an der anderen Seite runterfällt? Oder wird es da auch Produktivitätssteigerungen geben, die dann dort auch wieder die Leute rausdrückt? Und was sind denn das eigentlich für Beschäftigungsverhältnisse, also diese neuen, die sich dort ergeben?
Eine Dienstleistung ist ein Containerbegriff, in den sozusagen alles Mögliche reingestopft wird. Ein Dienstleistungsjob reicht vom Bankangestellten bis zu einem Slumbewohner, der am Straßenrand steht und Taschentücher weiterverkauft. Ja. So, das sind ja Leute, die jetzt nicht selber irgendwelche materiellen Güter herstellen, sondern halt eine Dienstleistung anbieten, als beispielsweise als Verkäufer oder so. Entsprechend lässt sich in der Allgemeinheit darüber, denke ich, relativ wenig sagen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo der Wechsel vom Industriejob in einen Dienstleistungsjob einen Aufstieg für Leute bedeuten kann. Es ist auch vielleicht weniger anstrengende, weniger dreckige Arbeit. Und ich denke, global stellt sich das eben ungemein uneinheitlich dar. Grob könnte man sagen, also wenn wir immer wieder über diesen Bogen sprechen wollen, europäische Sozialgeschichte, was ist da das letzte halbe Jahrhundert passiert, dass der Anteil der Industriebeschäftigung in diesen entwickelten westlichen Ländern, in den Vereinigten Staaten, in Japan, zurückgegangen ist, in manchen Fällen sogar sehr deutlich. Deutschland ist eher ein schlechtes Beispiel dafür. Das heißt, der Beschäftigungsgrad der Industrie ist hier deutlich höher als in vielen anderen entwickelten Ländern nach wie vor. Das ist sozusagen ein Modell, wo bürgerliche Ökonomen sagen würden, ja, so gehört sich das auch. Also es braucht sozusagen eine Phase einer starken Industrialisierung und auf der Grundlage dieser Reichtumsproduktion kann es dann auch eher einen Übergang in diesen tertiären Sektor, in diese Dienstleistung geben. Anders stellt sich das halt in großen Teilen des globalen Südens dar. wo ne, irgendwie das, was dann in der Entwicklungsdiskussion als informeller Sektor bezeichnet wird, vorherrscht. Also es sind nicht einigermaßen geregelte Dienstleistungsjobs in Banken, Versicherungen, Freizeitklimbim oder weiß der Geier was, sondern eben sich ein riesiges Heer von tendenziell überflüssigen Arbeitskräften in irgendeiner kreativen Weise sozusagen durchschlagen muss. Es gibt da keine chinesische Mauer jetzt zwischen regulär Beschäftigten und eher überflüssigen prekären Leuten. Das sind Leute, die machen vielleicht auch mal 3 Monate Erntearbeit auf dem Land, dann arbeiten sie vielleicht mal 2 Monate auf dem Bau, dann sind sie wieder eine Zeit arbeitslos, gehen zu ihrer Familie zurück. Das hat auf jeden Fall wenig zu tun mit einigermaßen ne, abgesicherten Arbeitsverhältnissen. Also das ist wirklich so ein, eine riesige Masse von Menschen, für die eigentlich alles das, was man so historisch mit dem Begriff Proletariat verbindet, im Sinne von ne, unsicher, prekär, verelendet, in jedem Fall gilt. Und sehr viele von denen könnte man jetzt nach diesen sehr grobschlächtigen Kategorien dann eben diesen Dienstleistungssektor zuschlagen. Ne? Das heißt, die sind in diesen riesigen Millionenstädten unterwegs, verkaufen vielleicht eine Falafel oder haben eine kleine Schnapsbude oder halten sich irgendwie über Wasser. Das sind aber nicht Leute, die jetzt wirklich wichtig sind für eine kapitalistische Dynamik. Also diese Jobs sind nicht wichtig, weil da irgendwie jemand Profite mitmacht und irgendwie die Fabriken wachsen oder so. Sondern diese Jobs gibt's, weil die Leute sich irgendwas ausdenken müssen, wie sie nicht völlig unter die Räder geraten. Also ja, sie teilen sich immer kleinere Teile eines bestimmten Kuchens. Also ein Buch, das für unsere Diskussion zu dem Thema sehr wichtig war, in dem das sehr plastisch geschildert wird, heißt Planet der Slums. Das ist von dem US-amerikanischen Soziologen Mike Davis geschrieben worden. Der zeichnet es also nach, wie sich große Teile dieser Slum-Bevölkerung in dieser Prekarität durchschlagen. Beschreibt es beispielsweise an asiatischen Städten so an Rikscha-Fahrern, ja, also wo sozusagen, weil die Existenzgrundlagen auf dem Land immer schlechter werden, die Leute in die Städte abwandern, aber nicht mehr aufgesogen werden von Fabriken, dann einfach sich eine ständig wachsende Zahl von Rikscha-Fahrern einen im Prinzip festen Markt irgendwie unter sich aufteilt und die Mittel zum Überleben entsprechend immer geringer werden. Ja. Also das sind so Phänomene einer neuen städtischen Armut im globalen Süden, die glaube ich, also riesige Zahlen von Leuten betreffen und natürlich eine ungeheure Instabilität in diese Weltordnung bringen.
Das würde ja aber auch bedeuten, dass die wenigen Jobs, die es noch gibt, die richtigen Jobs, also in festen Verhältnissen, dass die Leute, die sie haben, sehr fest daran halten, dass sie ständig bedroht sind, darf auch davon, dass es ein Heer von anderen, von Ausgestoßenen gibt, die eigentlich auch gerne diese Jobs hätten. Und ist das relevant für die Wirtschaft? Also, dass es diese Leute im Außerhalb gibt, die quasi nur warten? So könnte man dann sagen, dass es Teil dieser ganzen Mechanik ist, dass es die da draußen gibt?
Ja, das ist grundsätzlich die Frage nach sozusagen Vollbeschäftigung und Massenarbeitslosigkeit. Also was ist sozusagen jetzt mal vereinfacht gesagt für die Bosse, für die Unternehmer eigentlich am komfortabelsten? Ne? Klar ist Vollbeschäftigung, also ne, wenn Unternehmer von sich mal behaupten, ihr größtes Ziel ist es ja auch, irgendwie Arbeitsplätze für die Menschen anzubieten, ist natürlich eine dumme Lüge. Vollbeschäftigung ist ein Albtraum für die Unternehmerklasse, ne? Weil irgendwie in dem Moment, wo Vollbeschäftigung herrscht, können Arbeiter ganz andere Forderungen stellen, weil die Drohung, irgendwie in der Gosse zu landen, wenn man gefeuert wird, mehr oder weniger entfällt. Umgekehrt ist, denke ich, jetzt das, was wir als ein global gesehen neues Phänomen eben feststellen können, diese riesige Slum-Bevölkerung, dieses informelle Proletariat, in den Ausmaßen sicherlich auch nicht so komfortabel, also weil es natürlich ein großes Risiko von sozialen Unruhen irgendwie mit sich bringt. Und die Frage wäre, wie weit es eben als Drohpotenzial, als Drohkulisse disziplinierend wirkt auf die Leute, die in den Büros und Fabriken und den regulären Jobs irgendwie stecken. Generell denke ich, dass das der Fall ist. Also wenn, ne, wenn um dich rum unglaublich viele Hände nach Arbeit suchen und dich jederzeit sofort ersetzen würden, am Fließband oder im Büro oder wo auch immer, ist das eine reale Drohkulisse. Es gibt aber durchaus Beispiele, die dann auch wiederum nicht in dieses Schema passen. Also man hat beispielsweise jetzt das Phänomen gehabt von sehr militanten Streiks von Textilarbeitern, Textilarbeiterinnen. Das sind ja sehr oft Frauen, die in diesen Textilfabriken schuften, in Bangladesch, ja, wo du eben auch riesige Slumbevölkerung hast und wo diese Streiks sehr oft übergegangen sind in Unruhen, die dann ganze Stadtviertel sozusagen einbezogen haben und wo dann Unbeschäftigte, prekär Beschäftigte und mehr oder weniger festbeschäftigte Textilarbeiterinnen Seite an Seite einfach riesige Riots veranstaltet haben. Also auch wenn es generell gilt, dass Massenarbeitslosigkeit eine reale Geißel, eine reale Einschüchterung ist für jeden einzelnen Lohnarbeiter, für jede einzelne Lohnarbeiterin, kann es durchaus Situationen geben, wo sich die Arbeiterklasse da irgendwie auch drüber hinwegsetzt und ne, aufgrund katastrophaler Arbeitsbedingungen, katastrophal niedriger Löhne trotzdem ordentlich Bambule macht. Ja, also das sollte man, denke ich, jetzt nicht automatisch in so einen Katastrophismus verfallen, dass dann die Fabrikbelegschaften überhaupt keine Möglichkeiten mehr hätten, aufzubegehren. Das findet trotzdem statt in einigen Ländern. Mhm.
Radio Kapital H. Von Arbeit, Boden und Orten des Gemeinschaftens.